Das jüdische Prag ist zwar ein Begriff, dennoch schrumpft er vor allem aus Sicht vieler Touristen auf Franz Kafka, Rabelais und den Golem. Zwei deutsche Historikerinnen haben sich aber mit der jüdischen Geschichte von Prag intensiv beschäftigt und dazu nun zwei neue Bücher herausgebracht. Ines Kölsch Veröffentlichung nennt sich »Geteilte Kulturen«. Ihr Buch hat sie anlässlich der Internationalen Buchmesse vorgestellt. Darin beschäftigt sie sich mit den tschechisch-deutsch-jüdischen Beziehungen in der Zwischenkriegszeit. Das Buch von Martina Niethammer heißt »Nur eine Geldemanzipation«. Die Historikerin stellt dabei das Prager jüdische Großbürgertum des 19. Jahrhunderts in den Mittelpunkt ihrer Forschung. Martina Schnellbergowa hat mit den beiden Autorinnen Ines Kölsch und Martina Niethammer gesprochen.
Was war der Beweggrund für die Entstehung Ihres Buchs?
Also mein Buch heißt Geteilte Kulturen. Geteilt hat im Deutschen eine doppelte Bedeutung und ich habe den Titel daher gewählt, weil die Historiografie vorher häufig sehr polarisiert war, also die Historiografie über Prag in der Zwischenkriegszeit oder auch, es gibt einige Studien zu Prag in der Kafka-Zeit, also vor der ersten tschechoslowakischen Republik, und meistens wird die Gesellschaft als eine sehr gespaltene Gesellschaft präsentiert. Das hat aber damit zu tun, dass meistens der Blick auf eine bestimmte Richtung oder auf bestimmte Quellen gelegt wurde und andere Quellen, beispielsweise jüdische Quellen oder in der deutschsprachigen Forschung auf tschechische Quellen verzichtet wurde und umgekehrt in der tschechischen Forschung beispielsweise auf deutschsprachige Quellen. Und mein Buch plädiert für eine integrierte Stadtgeschichte, das heißt, dass als Historikerin man möglichst vielseitige Quellen berücksichtigen sollte. Das heißt, wenn man eine Geschichte Prags schreiben will, man tschechisch und deutschsprachige Quellen studieren sollte und vor allem auch jüdische Quellen einbeziehen sollte, jüdische Perspektiven auf die Zeit.
Was waren das für Quellen? Waren das auch Erinnerungen? Oder ich glaube, es gibt viele Klischees. Ich habe persönlich auch viele Klischees gelernt in der Schule. Und wie kann dazu dieses Buch beitragen, dass diese Klischees beseitigt werden?
Also das war eben auch eine Motivation. Also ich kannte schon natürlich viele Essays, über literarische Essays, Erinnerungen, sowohl tschechischsprachige, deutschsprachige, jüdische, nicht-jüdische Erinnerungen. Und ganz häufig sind die Erinnerungen oder transportieren bestimmte Klischees oder Stereotype. Und man findet eben ganz häufig in diesen Texten die Metaphern einerseits von den chinesischen Mauern, von den Ghettos oder von dem Ghetto, dreifachen Ghetto oft heißt es. Oder andererseits von den Brücken, von der Symbiose. Also es gibt auch diesen romantisierenden Mythos. Und häufig findet man auch, oder in einigen Erinnerungen findet man auch beides an verschiedenen Stellen. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt. Warum waren die Erinnerungen so voll von diesen Metaphern und warum wird so stark die Trennung betont? Warum wird dann andererseits wiederum das Zusammenleben romantisiert? Und ich habe versucht, eben viele verschiedene Quellen zu lesen, auch gegen den Strich zu lesen und zu zeigen, da wo Sachen ausgeblendet werden oder wo der Konflikt betont wird, es auch Verbindendes gibt und umgekehrt. Also da, wo romantisiert wird, auch Konflikte in der Romantisierung liegen, die verschwiegen werden.
Welcher Zeit dabei betrifft das?
Also mein Buch betrifft die Zwischenkriegszeit, also die erste tschechoslowakische Republik. Also ist einerseits ganz klar abgetrennt 1938, aber Sie können natürlich keine Geschichte der ersten Republik oder Prag in der ersten Republik schreiben, ohne die Entwicklungen vor 1918 zu kennen. Deswegen habe ich mich bemüht, in jedem Kapitel zunächst eine einen kurzen Rückblick zu schreiben, wie die städtische Gesellschaft vor 1918 funktionierte, und dann daran angeknüpft habe ich dann meine Analyse. Es sind eigentlich vier Öffentlichkeiten, die ich mir untersuche. Einerseits die Expertenöffentlichkeit der Demografen, also wie haben Demografen die städtische Gesellschaft in der Zwischenkriegszeit beschrieben, wie sahen die Beziehungen in der Kommunalpolitik aus, oder die Verbindungen und die Konflikte, und als dritte und vierte Öffentlichkeit habe ich mir die intellektuelle und die populärkulturelle Öffentlichkeit gesucht, da sozusagen im Unterschied zu den ersten beiden Öffentlichkeiten der Versuch, nationale Grenzen abzubauen, stark war.
Frau Niethammer, bei der Buchmesse wird Ihr Buch vorgestellt, das ins Tschechische übersetzt wurde. Sie befassen sich da auch mit den jüdischen Eliten des 19. Jahrhunderts. Wie war Ihr Leben?
Mein Buch geht eigentlich gerade darum, dass es keine Assimilation im klassischen Sinne gab, weil Assimilation ja meist mit der Aufgabe einer bestimmten Identität oder einer bestimmten Facette dieser Identität verbunden ist. Ich versuche eher zu beschreiben, welche Möglichkeiten sich für diese Familien ergaben und in welcher Vielfalt sie am Prager städtischen Leben teilnahmen.
Welche Familien waren das, die am bekanntesten sind.
Es waren insgesamt etwa 20 Familien, die ich zu dieser Elite zählen würde. 5 davon habe ich ausgewählt und die heute zweifellos am bekanntesten ist die Familie Porges von Pordheim, die wir in der schönen Pordheimke in Smichow auch heute noch kennen.
Eine andere zum Beispiel?
Das wäre die Familie Lemmel, die mit zahlreichen prominenten Personen der tschechischen Nationalbewegung in Verbindung stand, ob das jetzt František Ladislav Riga war oder sein Schwiegervater František Palacký. Mit beiden waren sie gut bekannt, sogar befreundet. Beide haben sie auch unterstützt in ihrer Arbeit. Ebenfalls bekannt waren sie mit Václav Hanka, eine Tochter der Familie Lemmel, hatte dort Tschechischunterricht.
Wie kam es zu dem ökonomischen Aufstieg dieser Familie?
Der ökonomische Aufstieg fand sehr rasch statt. Der war begünstigt durch die Kontinentalsperre, die Napoleon verfügt hatte. Das heißt, aus England konnten keine Textilien nach Europa gelangen und sozusagen in diese Lücke stießen Textilunternehmer, jüdische wie nicht-jüdische. Allerdings blieb der Erfolg auch nach Aufhebung der Sperre bestehen. Die Produkte galten damals als relativ günstig und preiswert und die Familien betrieben diese Firmen etwa bis in die 1870er Jahre.
Befassen Sie sich auch mit dem jüdischen Glauben, also mit dem religiösen Leben dieser Familien?
Ja, davon handelt ein ganzes Kapitel in dem Buch. Es ist das 3. Kapitel. Darin geht es einerseits um die religiösen Orte, die sie aufsuchten, welchen Richtungen innerhalb der Gemeinde sie sich anschlossen. Da kann man, das kann ich in der Kürze sagen, kein einfaches Bild zeichnen. Das war sehr vielfältig. Es geht darum, wie sie auch versuchten, das Judentum zu fördern, indem sie an Vereinen teilnahmen, indem sie sich mit ihrer eigenen religiösen Identität beispielsweise in Memoiren auseinandersetzten.